Die Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Heute mit Katja Weber. Herzlich willkommen, liebe Tinderellas und liebe OKCupids, auch liebe Oldschool-Fraktion. Wir wollen heute über Online-Dating sprechen.
Love. Ich glaube auch, dass eine Dating-App viel mehr heute Freizeitbeschäftigung ist.
Dating. So, ja, jetzt habe ich irgendwie heute zu wenig Matches, jetzt muss ich mehr matchen, irgendwie alleine, irgendwie den Selbstwert so ein bisschen zu pushen.
Tinder. Das heißt, Matching-Points sind der Weg zum Glück.
OKCupid. Die Wahrscheinlichkeit erhöht sich durch Matching Points, zumindest, dass die beiden, die sich treffen, tatsächlich einen spannenden, interessanten Abend miteinander verbringen.
Elite Partner.
Die Leute, die ich befragt habe, die konnten immer gar nicht aufzählen unbedingt, was sie ansprechend finden, aber die konnten immer sehr gut auswählen, was sie als No-Gos definieren.
Parship. In der Liebe ist alles möglich, ist nur nicht alles gleich wahrscheinlich.
Wow. Egal, ob wir die große Liebe suchen oder unkomplizierten Sex, das Netz gibt uns x neue Möglichkeiten, nach einem oder mehreren geeigneten Partnern zu fahnden. Meine Reichweite wird größer, die Scheu, auf andere zuzugehen, kann ich fallen lassen. Aber was bringen Dating-Apps und Plattformen der Liebe oder, vielleicht ein bisschen neutraler gesagt, der Nähe? Das haben wir am 30. März 2016 im digitalen Salon in Berlin diskutiert. Geladen waren Erik Hegmann, Martin Schienagel und Miriam Junge. Erik Hegmann arbeitet als Single- und Beziehungscoach und erkennt so ein paar Liebesmachmaschinen von innen. Für Parship arbeitet er jetzt, da erklärt er in Videos beispielsweise, welche Do's und Don'ts es gibt beim Online-Daten, und vorher hat er für Elite-Partner gearbeitet. Auf Twitter führt er den schönen Titel Chief Love Officer. Martin Schienagel hat im vergangenen Jahr seine Masterarbeit für den Fachbereich europäische Ethnologie über Dating digital geschrieben und sich dafür auf vielen verschiedenen Plattformen bei verschiedenen Apps angemeldet. Allein im deutschsprachigen Netz soll es mehr als 2.500 Dating-Plattformen geben. Letzten Endes hat Martin sich dann vor allen Dingen Tinder und OKCupid angesehen. Miriam Junge ist Psychologin und sie leitet eine psychotherapeutische Praxis in Berlin. Zu ihr kommen Singles oder Paare mit Problemen, logisch. Nun gibt es Parship seit dem Jahr 2000, Tinder seit 2012 und ich habe Miriam als erstes gefragt, ob gut 1,5 Jahrzehnte Dating im Netz auch die Probleme verändert haben, mit denen die Leute bei ihr aufkreuzen.
In der Praxis der Psychotherapie nicht. Also da sind wirklich dann eher so die tiefergehenden Themen. Letztendlich ist so eine Verunsicherung oder eben diese Problematik, dass es so viele Möglichkeiten gibt und irgendwie der Teich, in dem irgendwie alle fischen können, irgendwie zu einer ganz großen Unzufriedenheit führt, das schwingt schon irgendwie immer mit.
Wo bleibt das Positive? Jetzt fangen wir gleich an zu meckern.
Naja, wir reden ja über meine Praxis.
Aber kommen auch Leute, also hast du auch Erfahrung mit Leuten, die sagen, der Teich ist groß?
In meinem Umfeld durchaus. Also in meinem privaten Umfeld, Freunde, Bekannte durchaus. Also ich bin da persönlich auch ein Vertreter von, dass ich Online-Dating als Zugewinn empfinde und da durchaus die auch große Fische in dem Teich sein können, die man fangen kann. Und
mehr Fische.
Und mehr Fische, richtig.
Okay, das heißt aber, die Leute qua Beruf, die zu dir kommen, haben damit eher ein Problem und finden, too many options oder was ist das Problem?
Ja, genau. Weil das eben auch so diesen Sog ergibt, aus dem man dann irgendwie sich verlieren kann oder ganz bewusst eine Bremse setzen muss, um zu sagen, so Moment, ich will ja eigentlich nicht irgendwie jetzt 100 Leute daten und 1000 Optionen irgendwie in der Hinterhand haben und dann weiß man am Ende nicht, wo der Kopf steht und ist eigentlich genau da, wo man am Anfang war.
Aber durchaus vorstellbar, dass es Leute gibt, ja, die sagen, ja, ich will 100 und 1000 Leute daten, die haben nur kein Problem und kreuzen deshalb nicht bei dir auf.
Richtig.
Okay, Martin Dannecker, der uns abspenstig geworden ist heute Nachmittag, der forscht aktuell zum Thema Internetsexualität, also nicht Internet und auch nicht Sexualität so an und für sich, sondern offenbar ist er der Ansicht, da entsteht was Neues, anderes. Also die Sexualität, die ich als Userin anbiete oder suche, ist eine andere als die, die ich so privat habe?
Da muss ich auch natürlich unterscheiden. Also in der Beratung von Paaren und Singles, die ich mache, erlebe ich natürlich auch diejenigen, die ein Problem damit haben, sonst kämen sie nicht zu mir. Also ein Paar, das eine glückliche Sexualität lebt und erfährt und sich darüber austauscht, das geht normalerweise nicht in die Paarberatung.
Braucht naja das nicht. Gut, ihr guckt ja auch, was wird aus den Leuten, die da versuchen, zueinander zu finden.
Natürlich. Auf der anderen Seite erlebe ich schon, dass viele Menschen eben alleine mit dem Einfluss von Pornografie und ihrer Vorstellung von Sexualität zunehmend Probleme bekommen. ich will jetzt Pornografie jetzt nicht glatt verteufeln, aber da sind durchaus schon Sachen, wo man sagen kann, oh, es wäre schon schön, wenn die Leute anders aufgeklärt werden wären als durch einen Film, den sie im Internet gesehen haben.
Weil das
die
Vorstellungen, den Leistungsdruck erhöht oder was?
Es erhöht natürlich den Leistungsdruck. Und das Schlimmste, was macht Sex schlecht, das ist Druck. Das geht aber auch Paaren so. Also Paare auch, ist vielleicht ein bisschen vorgegriffen für später, aber Paare sehen natürlich auch bei Facebook in sozialen Medien die tollen Bilder von anderen Paaren. Die sehen, wie sie an den Strand gefahren sind, wie sie den tollen Urlaub machen, wie sie sich präsentieren. Die sehen nicht, wie der 15-stündige Flug davor war. Die sehen nicht, wie sie sich gestritten haben, bis sie den Strand gefunden haben. Die sitzen aber zu Hause in einer Situation und denken sich, so wahnsinnig gut geht's mir nicht, sonst würde ich mich jetzt gerade nicht bei Facebook rumtreiben, und sehen stattdessen dann die größtmögliche Diskrepanz von superglücklichen Paaren, die natürlich nur optimierte und kontrollierte Bilder da reinstellen. Und das setzt mich als Paar unter Druck oder auch als Person, als Partner, weil ich mir denke, warum ist das bei mir nicht so?
Wobei ich sagen muss, das ist natürlich auch euer Geschäftsgebiet, dieses, warum geht das mir nicht so? Gucke ich mal bei Paarsche. Die können was für mich tun.
Ich rede jetzt von den Paaren. Bei den Singlen, ich weiß nicht, ob Parship von Facebook viele Singles bekommt, weil ich kann bei Facebook auch flirten. Der Kunde, der zur Parship geht, der geht zu einer Partneragentur. Der geht nicht zum Flirten, der geht nicht zum Tindern.
So mit ernsten Absichten.
Ja, das tut er wirklich, weil es ist ja eine Partnervermittlung. Das heißt, es wird nicht auf Masse, sondern auf Selektion ausgesucht. Ich bekomme auch keine Bilder von Partnern zu sehen, sondern ich bekomme nur eine Liste von Porträts, die verschwommen sind, und kann diese Bilder nur persönlich individuell freigeben. Der Hintergrund, also dieser Gedanke, den jetzt beispielsweise Tinder mit Wisch und Weg hat, ist eine ganz andere Herangehensweise. Und das eine ist sozusagen auf die Masse und das andere auf die Selektion. Facebook ist immer noch als Basis für Tinder natürlich Masse.
Okay, dann fragen wir den Mann, der die Masse ausprobiert hat. Was war denn überhaupt die Fragestellung für deine Abschlussarbeit? Also was wolltest du rausfinden? Du hast dich ja für die Arbeit dort angemeldet, nicht aus einer gelebten Erfahrung heraus.
Genau, so rum eigentlich. Also nochmal ganz kurz, ich glaube, Internetsexualität ist etwas, was auf jeden Fall so alt ist wie das Internet selbst. Und auch sicherlich auch Parship und OkCupid und Tinder auch Teil dieser Internetsexualität eben sind. In dem Sinne, dass das Internet hilft, Begehren zu leiten, zu strukturieren, irgendwie Begehren.
Nicht vielleicht auch erstmal zu äußern? Also wird dann schon gleich strukturiert und die Schubladen aufgemacht?
Internet ist ja zuallererst ein Medium, was einfach nur so da ist. Es ist ja eine Infrastruktur, die von den Menschen, also soziale Wesen, die natürlich auch sexuelle Wesen sind, genutzt wird, in dem Sinne, dass das, was sich erstmal im Internet äußert, nicht groß anders ist als das, was es auch sozusagen im Nicht-Internet gibt.
Nicht-Internet ist auch super.
Also ich meine, wenn man sich das nochmal verdeutlicht, die Hälfte aller Internetseiten, die es gibt, und das ist seit Anbeginn des Internets so, sind auf die Vermittlung pornografischen Inhaltes ausgerichtet. Oder über die Hälfte sogar.
Okay, ich möchte aber jetzt weg vom Porno hin zur Suche nach, meinetwegen auch Sex, aber auf jeden Fall Nähe. Was war die Frage, wieso dachtest du, ich melde mich bei den beiden an und guck mal, was passiert?
Ich habe mich bei Dutzend verschiedenen Plattformen angemeldet, um zu verstehen, wie Online-Dating funktioniert im Sinne von, wie kreieren Nutzer und Nutzerinnen in ihrem kulturellen Verhalten dieses Online-Dating. Natürlich geben die unterschiedlichen Plattformen auch unterschiedliche Möglichkeiten vor, wie man sich ausdrücken kann und wie man sich sozusagen miteinander begegnet. Ich habe gerade eben gelernt, dass man sich auf Parship zum Beispiel eher sieht. Ich habe erst vor ein paar Tagen erst versucht, mich mal auf Parship anzumelden, zu gucken, wie das funktioniert. Und dann man so einen Test durchmachen, und also 20 Minuten, eine halbe Stunde lang dauert es, um diesen Persönlichkeitstest durchzumachen. Was habe ich denn nicht geschafft?
gefallen, ja. Okay, du hast gesagt, ja, genau, du wolltest genau gucken, wie es funktioniert.
Genau, also da
wie funktioniert es?
Ich habe mir sozusagen die kulturellen Praxen der Online-Daterinnen angeschaut und Online-Dater. Und da geht es um ganz klare, auch dem Internet und dem Online-Dating eigenlogische Kriterien, wie zum Beispiel, wie stelle ich mich da, wie schreibe ich Leute an, wie wähle ich überhaupt aus den hunderten, tausenden Möglichkeiten überhaupt aus, wie präsentiere ich mich selber, um sozusagen auch angesprochen zu werden.
Mhm. Das heißt, du könntest jetzt so ein How-To könntest du ganz gut schreiben.
Ach, gar nicht, nee. In dem Sinne interessiert mich das nicht unbedingt, um dann zu sagen, das und das muss man machen, um das richtig
aber
zu machen.
Aber was war denn dann das Ergebnis?
Tja, das Ergebnis ist das, was festzuhalten, das, was wir draus machen. Und Online-Dating ist ja, wenn man sich auf einer Plattform bewegt, auch doch relativ eingeschränkt. Ne? Man muss ein Profilfoto hochladen oder mehrere. Man muss einen Text schreiben. Man muss sozusagen die Innerlichkeit, das eigene, die Aura übersetzen in Schrift und Bild. Und es muss so verstanden werden, dass es irgendwie attraktiv wirkt auch für die bestimmten Menschen, die man selbst auch anziehen will. Und das ist ein unglaublich komplexer Prozess, der da abläuft. Nichtsdestotrotz gibt es sicherlich relativ wenige Muster, die sich immer und immer wiederholen aus dieser schieren Masse heraus. Das ist halt, also die Leute, die ich befragt habe, die konnten gar nicht aufzählen unbedingt, was sie ansprechend finden, aber die konnten immer sehr gut auswählen, was sie irgendwie als No-Gos definieren. Die oberkörperfreien Typen, auch die Art und Weise, wie man Bilder von sich macht zum Beispiel, irgendwie so das Selfie, was ja noch ein relativ neues Kulturprodukt ist, wirkt dann auch sehr gut als Distinktionsmoment sozusagen. Okay, Leute, die irgendwie so ein Duckface machen aus dem 45-Grad-Winkel, das geht nicht. Mhm. Leute mit Kippe und Bier in der Hand, das funktioniert auch nicht. Genau. Aber so, ne? Das sind verschiedene Muster, die sich immer wieder repetieren.
Wir arbeiten ja die ganze Zeit schon eigentlich auch mit einem anderen Konstrukt Liebe, wo wir uns ja auch hinsetzen könnten und könnten es erstmal auseinandernehmen. Aber wenn wir den Begriff benutzen wollen, würdest du sagen, es gibt diese Aufteilung auch im Nicht-Internet, also dass ich erstmal leichter sagen kann, was ich alles nicht möchte, als das, was
das
ich haben
ich nicht.
Will?
Ne, irgendwie diese Vorselektion findet irgendwie im normalen Leben nicht statt. Ne? Wenn ich mich irgendwie auf so einem Profil anmelde, dann sind irgendwelche Präferenzen angegeben, die irgendwie, die der Nutzer dann irgendwie auch ganz klar von sich preisgeben. Gut, die Schnittmenge von denen, die gerne ins Kino gehen und irgendwie gerne Urlaub machen, ist irgendwie sehr groß, aber dann ist ja irgendwie je nachdem, welches Portal man da benutzt, gibt es da ja nochmal Unterschiede. Aber wenn man zumindest die Zeit hat, irgendwie abends in eine Bar zu gehen und sieht da jemand, der einem gefällt, hat man erstmal gar keine Infos, kann ich vorselektieren. Man weiß nicht, ob der wirklich Single ist, man weiß nicht, ob der auf der Suche ist, man weiß vielleicht, ob er Alkohol trinkt oder keinen Alkohol trinkt und dass er offensichtlich um 19 Uhr nicht mehr arbeitet. Aber mehr Infos hat man da ja erstmal nicht. Also Attraktivität sieht man natürlich irgendwie auch, aber diese ganzen anderen Punkte, die man irgendwie von Nutzern, die in den Online-Profilen ihre selbst darstellen, ist schon sehr vorselektiert.
Okay, jetzt hatte ich ja gefragt, ist das ein Unterschied, analog und digital? Du sagst auf jeden Fall. Was ist denn so der kleinste gemeinsame Nenner beider Systeme? Ich habe ja gerade schon gesagt, Liebe könnten wir ja auch dekonstruieren und sagen, ja, gibt es seit dann und dann und funktioniert so und so. Was ist der kleinste gemeinsame Nenner? Ist es, könnte man sagen, die Suche nach Nähe? Also Nähe vielleicht als Oberbegriff. Ja. Und wie man es dann ausdifferenziert, liegt dann wieder in unterschiedlichen Feldern?
Ja. Also Nähe ist ja, bei Sex hat man ja auch die Nähe und bei der Suche nach der großen Liebe auch. Also es ist, letztendlich ist dann die Gemeinsamkeit die Suche.
Mhm. Du, Erik, hattest aber vorhin gesagt, Parship wiederum sucht unter diesem großen Überbegriff Nähe, ich sag mal so, eher die Heiratswilligen raus,
ja,
oder?
Ja, also Parship ist entstanden vor 15 Jahren aus dem Heiratsmarkt der Zeit, von Holzbrink damals gegründet. Da war wirklich die Absicht im Prinzip, das Papier, von dem man wusste, dass es vielleicht irgendwann mal nicht mehr so gut funktionieren würde, als Heiratsmarkt in den digitalen Markt zu übernehmen. Dafür wurde als Mittel zum Zweck ein wissenschaftlicher Test, der von einem Herrn Professor Schmale entwickelt wurde, benutzt. Und der misst 32 Persönlichkeitsaspekte. Und er misst die so in diesem Fragebogen, der manchmal auch ein bisschen schwierig oder langwierig wirken kann, so, dass sie nicht wissen, welche Aspekte gerade abgefragt werden. Das heißt, sie können nicht sozial erwünscht antworten, wie sie jetzt beispielsweise das tun würden bei Tinder. Tinder ist jetzt auch falsch. Da schreibt man nur noch einen Satz.
Also welche Fragen Nähe, würde mir
Distanz, Nähe-Distanz beispielsweise wäre so ein Ding. Da wird gemessen, wie ist das Bedürfnis nach Nähe, wie ist das Bedürfnis nach Distanz. Großes Feld, da gibt es mehrere Fragen dazu.
Sag
und
mal eine.
Die werde ich nicht nennen. Nee, weil der Spaß ist natürlich ja genau der, nicht zu wissen, worauf diese Fragen einzahlen, weil ich soll mich ja nicht anders darstellen, als ich bin. Es geht darum, bei diesem Test zu messen, wie würden zwei Menschen zusammenpassen, die bereits 2 Jahre eine Beziehung führen.
Also da, wo es schwierig wird.
Genau. Und deswegen gibt es dann auch da so viele Diagramme, wo dann steht, ja, also ihr Nähebedürfnis ist ein bisschen anders als das von Person X, die wir Ihnen da gerade vorstellen könnte, aber gut funktionieren, weil sie haben beide ein großes Talent für Kommunikation, kriegen sie hin. Steht aber auch vielleicht dabei, großes Ausrufezeichen, würden wir eher abraten, geht auch, in der Liebe ist alles möglich, ist nur nicht alles gleich wahrscheinlich.
Was ist denn das für eine Aussage?
Das bedeutet, dass alles möglich ist. Es kann sich jeder treffen. Es kann jeder sich verlieben. Es gibt Menschen, die würden ich objektiv als wenig sympathisch empfinden und die sind trotzdem glücklich in einer glücklichen Partnerschaft. Also insofern ist es alles möglich.
Okay, versuchen wir es nochmal anders. Wir hatten ja gerade festgehalten, Oberbegriff für heute Abend vielleicht Nähe. Die Nähe, das Verhältnis, die Beziehung, die sich daraus entwickelt, dass ich meinen Counterpart im Netz gefunden habe und nicht in der Arbeit, im Freundeskreis oder in der U-Bahn, ist das, was danach entsteht, qualitativ irgendwie anders, weil es eben nicht analog gefunkt hat, sondern erstmal durch Schreiben und Bild angucken
das
und so?
Das kann man tatsächlich objektiv noch nicht messen, weil das eine gibt es seit 15 Jahren, das andere machen wir seit 200 Jahren. Also die romantische Liebe, das romantische Liebesideal, die Heirat aus Liebe gibt es erst seit kurzem. Aber richtig kurz gibt es erst Online-Dating und die Partnersuche danach. Es gibt allerdings in Amerika bereits erste Studien, die tatsächlich sagen, dass die online geschlossenen Beziehungen sogar stabiler sein sollen. Das muss aber die Zeit erst mal beweisen. Was dafür sprechen kann, ist tatsächlich, dass es eben nicht über den Zauber der Liebe auf den ersten Blick funktioniert, diese Disneyfizierung von wir wollen jetzt unbedingt, es muss Peng machen, wenn man sich begegnet und dann ist alles toll und alles bis ans Ende der Tage gut, sondern da sind Menschen, die tatsächlich sich mit einem solchen Test auseinandersetzen, die reflektieren über ihre eigene Persönlichkeit, die auch sich überlegen, wer passt zu mir, in welchen Bereichen. Das kann sein, dass das vielleicht auf Dauer tragfähiger ist als Liebe auf den ersten Blick, die hauptsächlicherweise in der Regel sexuelle Anziehungskraft ist.
Okay, ich glaube, auf den Punkt müssen wir nochmal zurückkommen, aber ich würde jetzt gerne erst nochmal mit dir sprechen, Martin. Ich habe deine Arbeit, ich gestehe es nicht komplett gelesen, aber auszugsweise, und du sprichst von der Dating-Industrie, die es ja de facto ist, wir haben ja gerade gehört, wie Parship zum Beispiel zustande gekommen ist, als Teil einer sexuellen Ökonomie. Da frage ich mich ja, aber gibt es diese Ökonomie nicht auch im analogen Raum? Also wenn wir uns auf einer Party kennenlernen oder irgendjemanden auf einer Party kennenlernt oder hier im digitalen Salon, dann tun wir es auch nicht mit verbundenen Augen und ohne zu sprechen. Und relativ schnell habe ich erste optische Infos. Ich weiß, ob der Typ einen geraden Satz zimmern kann und so weiter. Also gibt es diese Ökonomie nicht auch im analogen Raum?
Natürlich, für Zeitungsannoncen wurde auch in den 1950ern schon Geld angenommen. Aber das ist ja nochmal eine ganz qualitativ ganz andere Ebene. Aber andererseits sind natürlich Beziehungen und Beziehungsformen und Paarformationen nicht ohne gesellschaftliche und ökonomische Formation zu denken. Also die traditionelle Ehe zum Beispiel, die Paarbeziehung schlechthin, traditionelle Paarbeziehung schlechthin, das ist geschichtlich, historisch natürlich in allererster Linie immer eine ökonomische Zusammenkunft zwischen zwei oder mehreren Menschen gewesen.
Dennoch hatte ich das Gefühl bei dem, was ich bei dir gelesen habe, dass du das in Bezug auf die Dating-Industrie kritisierst. Wo ich so aber denke, okay, verlängert sich halt ins Netz. Also wie du sagtest ja vorhin auch schon, alle Sachen, die es sonst so gibt, finden sich dann da auch wieder, spezialisieren sich, bilden Gruppen, bilden Nischen, bilden Schubladen. Insofern verlängert sich das dann halt eben auch in diese Instanz hinein. Oder würdest du sagen, das gibt nochmal einen Grund mehr, das irgendwie evil zu finden?
Also natürlich aus einer gewissen politischen Perspektive heraus kann man jede Form von Kapitalisierung etc. auch irgendwie schlecht und nicht erstrebenswert finden. Aber das zu so einer moralischen Frage zu machen, dass das, was jetzt sozusagen in dieser Paarkonstitution irgendwie gemacht wird, das gesondert irgendwie nochmal schlecht zu finden und
also es muss man nicht machen. Du arbeitest ja mit Adorno und Kulturindustrie mit diesem Begriff und da wehte mich das so an, wo ich dachte, sind das nicht vielleicht auch einfach ziemliche Spaßbremsen? Weiß ich nicht, ob jetzt Adorno der Richtige gewesen wäre, um eine App wie Tinder zu beurteilen.
Ich glaube, Ich meine, einerseits, ja, Spaßbremse vielleicht ja, also weil es halt natürlich so eine Möglichkeit gibt, Sachen kritisch zu analysieren, und etwas kritisch zu analysieren macht halt, verdirbt einem vielleicht auch so gewisse Momente. aber was ich sagen wollte, ist so, okay, man kann, also natürlich gibt es zum Beispiel diese iDate-Messe, die mehrmals im Jahr in verschiedenen großen Städten stattfindet und wo sich einfach Branchengrößen zusammenfinden und Innovationen vorstellen und neue Business-Konzepte vorstellen, wie auf jeder Buch- und Automesse auch. Aber das ist für mich jetzt nicht das spezifische Moment zu sagen, okay, das ist jetzt schlecht. Aber es ist trotzdem schon noch interessant, dass es irgendwie, nachdem verschiedenste andere Elemente in unserem Leben und Alltag digitalisiert wurden, also zum Beispiel über die E-Mail oder so, wie wir unsere Arbeit organisieren oder wie wir oder einige von uns sich halt im Internet in Unikurse anmelden oder halt irgendwie über Facebook soziale Kontakte aufrechterhalten, dann ist es eigentlich nur eine logische Konsequenz, dass sozusagen auch eine jüngere Generation, und das ist, glaube ich, der Unterschied zu diesen Partnerschaftsvermittlungen im Internet, die es ja schon seit 15, 20 Jahren gibt, dass das sich auch angeeignet wird.
Okay, also bei dir, du sagst, okay, ich ziehe das zurück, kein moralisches Urteil. Bei dir, Erik, fand ich das ganz interessant zu lesen in einem Artikel, dass du explizit die Ökonomisierung der Liebe beklagst. Vorhin fiel ja auch schon das Wort Disneyfizierung. Da steckt es auch drin. Du hast geschrieben, wir erzeugen Marktwert durch Darstellung in sozialen Medien. Und dann gibt es ein Zitat von dir: Wir sind alle Marketingagenturen unserer selbst geworden, indem wir eben das optimale Bild mit den optimalen Infos, die optimale erste Kontaktaufnahme und so weiter betreiben. Gleichzeitig arbeitest du für Parship. 35 Euro im Monat kostet die Premium-Mitgliedschaft. Und detaillierte Preise, das fand ich irgendwie auch ganz interessant, kriege ich sowieso erst nach Anmeldung genannt. So weit bin ich aber nicht gegangen. Siehst du da auch einen kleinen Widerspruch?
Nein.
Ah, dann nein. Musst du uns den nicht vorhandenen Widerspruch
nein,
erklären.
Weil den sehe ich deswegen nicht, weil Parship bietet eine Dienstleistung an und die muss honoriert werden.
Ja, davon abgesehen, aber wenn ich mir in einem Hotel einchecke, dann sehe ich, was kostet das Doppelzimmer mit und ohne
es gibt
dies
kostenlos,
und das?
Also ich bin nicht für die Marketingkonstruktion zuständig, aber es gibt in rauen Mengen kostenlose Internetbörsen. Also man kann Alternativen nutzen, es wird niemand gezwungen dazu. Und Parship ist deswegen natürlich auch teuer, weil es viel Geld in die Werbung steckt. Denn was ist das Ziel? Ja, was ist das Ziel einer Partneragentur? Das Ziel einer Partneragentur ist, den zahlenden Mitgliedern Partner zu vermitteln. Dafür muss man Werbung machen. Wie wir gehört haben, es gibt 2500 Partnerbörsen-Dating-Angebote. Davon muss man sich abheben, wenn man sagen will, liebe Leute, kommt lieber zu mir, bei uns gibt es gute Chancen, einen Partner zu treffen. Und zwar einen Partner fürs Leben. Das ist der Unterschied beispielsweise zu anderen Sachen wie jetzt Tinder, die sagen, wir bieten alles an. Es gab jetzt kürzlich eine interessante Studie bei Tinder, beispielsweise Tinder aus Großbritannien. Da waren über 60% der Tinder-Mitglieder in Beziehungen. Kein Wunder natürlich, dass es da nicht zu so wahnsinnig vielen Dates kommt. Insofern, also ich glaube auch, dass eine Dating-App beispielsweise viel mehr heute Freizeitbeschäftigung ist. Und insofern tatsächlich eben Freizeit und Internet zusammengekommen sind und da gehört Dating einfach dazu.
Das heißt, du hast kein Problem damit oder denkst nicht, scheiße, Liebe wird immer doller ökonomisiert und scheiße, ich arbeite daran mit.
Nein. Nein, das kann ich auch ganz deutlich sagen, weil auch in der Paarberatung oder auch als Single-Coach profitiere ich natürlich sozusagen vom Elend der Menschen, insofern, dass ich versuche, ihnen zu helfen. Und was kommt heraus, wenn ich bei Parship arbeite? Sie würden ja nicht zu mir kommen, wenn Sie kein Problem hätten.
So, völlig richtig.
Insofern, da finde ich nichts Anrüchiges dran. Und ich muss dazu sagen, bei Parship gab es in den letzten 15 Jahren mehrere hunderttausend Paare. Es gibt über 80.000 Parship-Babys. Es gibt schlimmere Arbeitgeber und es gibt schlimmere Erfolge.
Ich habe auch gelesen, schon im ersten Jahr heiraten 37% aller Menschen, die sich da verlieben und begegnen. Ich würde aber gerne noch mal mit dir sprechen, Miriam. Du verdienst ja insofern auch am Elend der Menschen, was ich aber überhaupt, also ich nehme nur den Wortlaut, was ich überhaupt nicht moralisch anrüchig finde, weil es letzten Endes eine Dienstleistung ist und eine Hilfe, die ihr versucht zu geben. Ich würde hier gerne Berliner Autorin reinzitieren, Nina Wagner, die hat jüngst geschrieben über ihren ausgedehnten Tinder-Selbstversuch und im Tipp gab es ein Interview. Da sagte sie, jetzt ist mein Tinder-Account gelöscht und ein Fazit ist, dass die Sache nicht besonders menschenfreundlich ist, weil man dort Menschen konsumiert und das will ich nicht mehr. Würdest du sagen, das ist richtig, dort werden Menschen konsumiert?
Ja, das meinte ich eben auch mit dem Sog, ne, von dem ich gesprochen habe, dass man, dass ich mir gut vorstellen kann, dass man einfach durch diese ständige Verfügbarkeit irgendwie von Matches und auch irgendwie in diesen Strudel kommt, also ja, jetzt habe ich irgendwie heute zu wenig Matches, jetzt muss ich mal mehr matchen, irgendwie allein irgendwie den Selbstwert so ein bisschen zu pushen, letztendlich in diesen Sog gerät und den, glaube ich, ziemlich bewusst stoppen muss und zu sagen, so, das ist eigentlich nicht das, was ich ursprünglich wollte, irgendwie.
Aber vielleicht ist es ja das, was ich ursprünglich wollte.
Ja, aber dann ist ja alles gut, dann ist ja glücklich.
Also sprich, Menschenkonsum ist okay, wenn alle Beteiligten sagen, ja, wollen wir.
Naja, also ja, wenn die das alle wollen. Also es ist ja nicht so, dass alle das wollen, aber das ist ja eben die Möglichkeit, dass jeder im Endeffekt, wenn er richtig kommuniziert und irgendwie klar irgendwie auch sagt, zum Beispiel, ich bin auf der Suche nach Sex, ich bin auf der Suche nach einer Beziehung und dann irgendwie sicherlich mit Vorsicht auch gucken muss, ob diese Aussagen dann auch zutreffen, für sich irgendwie das Stück rausnehmen kann, was ihm gut tut. Und an einem Punkt, wenn er merkt, oder wie sie jetzt irgendwie offensichtlich gemerkt hat, dass das irgendwie in Menschenkonsum übergeht, dass das uns für sich stoppt und merkt, das ist für mich nicht der richtige Weg. Also die Wahl hat ja im Endeffekt jeder.
Mhm. Das Zitat geht auch noch weiter. Da sagt sie, Tinder ist ja so eine Art Spiel, das sich erschöpft und zur Routine wird. Man erzählt ja immer das Gleiche. Es ist ein Spiel und ich habe es durchgespielt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das eben einfach eine Phase ist, die man so durchmacht. Also man hatte alle möglichen modischen Orientierungen vielleicht. Man hat sich diverse Hobbys zugelegt und man hat vielleicht auch mal irgendwie einen Sommer oder 3 Jahre lang irgendwie durchgetindert. Haltet ihr das für plausibel als aus der Coaching-Sicht?
Du ja?
Durchaus. Ja, und du, Erik? Ja,
ich erlebe das auch, dass das Klienten mal ein halbes Jahr lang sehr intensiv beispielsweise über eine Dating-App Kontakte geknüpft haben und dann frustriert sind, weil eben nicht wirklich tolle Verabredungen rausgekommen sind. Und dann ist halt die Frage, war es der Zugang, war es die Nutzung, war es eine falsche Darstellung, war es eine unpassende Darstellung? Da fällt häufig gern dieser Satz, ich gerate immer an die Falschen, wo ich dann sage, den haben sie sich höchstwahrscheinlich selber rausgesucht. Da muss man dann manchmal schon unterscheiden, auch, ich glaube, man muss auch lernen, mit diesen kleinen Unterschieden bei den Profilen umzugehen und herauszufinden, sind das jetzt Dinge, die mir tatsächlich in der Beziehung guttun würden, sind das Dinge, die mich jetzt nur einfach ganz kurz spontan anmachen, weil ich sexy finde, kann ich das langfristig ertragen? Ich glaube, da müssen Menschen einfach auch lernen, damit umzugehen.
Jetzt hast du eben die Disneyfizierung angesprochen. Es gibt bei euch auf der Seite 2 Wahnsinnsclips. Also ich habe sie mir heute mehrfach angeguckt. Wir haben hier leider keinen Beamer, deswegen muss ich sie erzählen, was aber echt weniger als die Hälfte der Miete ist. Also guckt sie euch selber nochmal an, wenn ihr wollt. Da werden natürlich in einer Minute 14, das ist noch kostenlos, ich bin nicht in das Kostenpflichtige vorgedrungen, da werden in einer Minute 14 im Disney-Schnellformat bewährte Liebesgeschichten erzählt mit den Protagonisten, die sich bei euch gefunden haben. Moni und Flo. Moni und Flo stehen schon mal offenbar beide auf abgekürzte Vornamen, insofern Match. Dann war zu sehen auf einem Bild mit Weizenbier in Alpenkulisse.
Ich würde da gerne mal kurz unterbrechen. Was ich fies finde, ist, sich über Menschen, die offensichtlich glücklich sind, die sich gefunden haben,
lustig zu machen. Ich erzähle, was ihr mir erzählt habt. Ja. Jeder kann das nachher nachgucken.
Das ist schon richtig. Aber Moni und Flo haben sich offensichtlich gefunden, weil sie kurze Namen haben. Entschuldigung, eine Bewertung.
Pass auf, es kommt zum Schluss raus, wieso ich das sage. Sie trinkt Weizenbier in Alpenkulisse, er geht gerne klettern. Dann treffen sie sich und es ist, dann kommt eben doch diese Liebe auf den ersten Blick. Sie kam rein und ich wusste, das ist meine Frau. Dann machen sie den Härtetest, also das alles erzählt in einer Minute 14, kürzer als ich jetzt bin. Machen sie den Härtetest, fahren 5 Wochen zusammen nach Neuseeland, sprich das Interesse an ausgedehnten Reisen als auch der Schotter dafür scheint offenbar da zu sein. Dann nächste Station, Heiratsantrag auf den Malediven.
Super.
Das alles in so einem sanften Bayerisch vorgetragen. Dann gibt es auch noch so für die eher nordischen Geister ein Paar aus Bremen. Die sind so ein Ticken älter und so ein bisschen bremerischer und so und finden aber auch zu ihrem Liebesglück. Und ich habe mich gefragt, ist das wirklich so, dass so eine Ähnlichkeit und deswegen die Namen und deswegen die Reisen und deswegen das Alpenidyll, dass immer so eine Ähnlichkeit beglückt? ich weiß nicht, ob jetzt nur die Narzisstin in mir gekränkt ist und sagt, oh, ich bin so crazy. Nur weil ich irgendwas mag, darf jemand anderes, den ich mag, was anderes mögen.
Nein, also Gemeinsamkeiten sind schon das, was eine Beziehung auf Dauer zusammenhält. Die Unterschiede müssen von Paaren auf Dauer als Ergänzungen erlebt werden. Sonst scheitern die an diesen Unterschieden, sonst bekriegen die sich darüber.
Das heißt, Matching Points sind der Weg zum Glück.
Ich kenne auch Paare, die haben von unten angefangen und sind sehr glücklich geworden. Insofern, ich würde sagen, dass...
Da hinten die Frau, die so lacht, kennt auch so jemanden.
Also insofern, wie ich vorhin sagte, deswegen, ne, es ist alles möglich, nur nicht alles gleich wahrscheinlich.
Die Wahrscheinlichkeit erhöht sich durch Matching Points.
Die Wahrscheinlichkeit erhöht sich durch Matching Points, zumindest, dass die beiden, die sich treffen, tatsächlich einen spannenden, interessanten Abend miteinander verbringen und sich höchstwahrscheinlich auf einer Wellenlänge befinden. Also das, was wir normalerweise früher im Freundeskreis erlebt haben, Freunde von Freunden signalisieren uns ja, da sind ähnliche Typen wie wir. Die stehen auf die gleichen Dinge.
Du solltest mal die sowieso kennenlernen.
Genau. Ja. So, deswegen ist der Freundeskreis auch heute immer noch Kuppler Nummer 1. Kuppler Nummer 2 dagegen ist der Arbeitsplatz. Da lernen wir Leute auf Dauer kennen, erleben sie in verschiedenen Situationen, fassen Vertrauen, finden dann plötzlich irgendwas toll und verlieben uns. Platz 3 kommt heute mittlerweile ins Internet. Früher war da Freizeit und das, glaube ich, bestärkt auch sogar meine These, dass Internet und Freizeit sehr, sehr eng zusammengewachsen sind. Insofern geht es nicht nur um gleiche Interessen, sondern eben auch darum, können Menschen tatsächlich später in der Beziehung auf die Veränderungen, die von innen und außen über 10, über 20 Jahre Beziehung einwirken, gemeinsam reagieren? Können sie das als Team tun oder leben sie sich auseinander? Und das sind die Dinge, die ein solcher Test messen will oder versucht zu messen. Der kann nicht messen, verlieben sich diese beiden.
Würdest du auch sagen, Liebe, oder wir hatten uns ja darauf geeinigt, Liebeswahrscheinlichkeit equals Matching Points oder Ähnlichkeit?
Wahrscheinlich, um zu starten, auf jeden Fall. Die Schritte danach, irgendwie die, wo es ums wirkliche Kennenlernen geht und irgendwie auch Konflikte auszuhalten, da kommen einfach mehr Faktoren dazu, wie Kommunikationsfähigkeit und auch Konfliktlösefähigkeiten. Aber wahrscheinlich ist das schon die richtige Basis, ja.
Sagt die Berliner Psychologin Miriam Junge zum Thema Matching.
D-Radio Wissen. Hörsaal.
Wer passt wieso zu wem? Das ist eine spannende Frage und das hat auch das Publikum im digitalen Salon ziemlich beschäftigt. Ein Besucher hat gesagt, er hätte mal gehört, dass die Paare am besten zusammen funktionieren, die die folgenden beiden Fragen in so einem Fragebogen bejaht haben. Erstens, guckst du gerne Horrorfilme? Und zweitens, würdest du alleine in den Urlaub fahren? Was meint Single-Experte Erik Hegmann dazu?
Was ich interessant finde, ist die Frage mit den Horrorfilmen, weil das ist natürlich schon was Spezielles. Also ich glaube, Menschen, die sich auf so einem gemeinsamen Interesse befinden, die ticken mit Sicherheit in vielen Bereichen ähnlich. Also ob ich jetzt Splatter toll finde oder Splatter grauenhaft finde, da habe ich wahrscheinlich schon einen ähnlichen Hintergrund, ein gleiches Verständnis. Die zweite Frage war, die
würdest du alleine in den Urlaub fahren?
Die finde ich schwieriger, weil das so eine Sache ist, die ein Single wahrscheinlich schon anders beantworten würde als jemand in einer Partnerschaft. Da steckt für mich schon viel Hoffnung und Erwartung drin, wie das dann eigentlich in der Beziehung sein soll. Ich glaube, wenn diese zwei Fragen das wirklich wären, dann gäbe es schon jemanden, der daraus ein ganz super erfolgreiches Dating-Angebot gemacht hätte. Weil das wäre ja super. Könnte man sich den ganzen anderen teuren Spaß schenken.
Irgendwie ein Single-Reiseunternehmen für Horrorfilm-Freunde?
Ich kann mir vorstellen, dass es das gibt.
Okay. Tja, der Markt ist riesig und mit der Sehnsucht lässt sich Geld verdienen. Und das bringt auch unerfreuliche Geschäftspraktiken mit sich. Ein Besucher hat von einer gehackten Dating-Plattform berichtet. Und der Hack hat zutage gebracht, dass die meisten weiblichen Profile auf der Plattform Fakes waren, um nämlich die Zahlen männliche Kundschaft anzuziehen. Seine Frage an die Runde: Erschüttern solche Nachrichten nicht das Vertrauen der Nutzer? Und wie sieht es denn überhaupt aus mit dem Datenschutz der User? Nochmal Erik dazu.
Ich kann nur für Parship antworten. Da geht der TÜV Nord jedes Jahr drüber und prüft, ob die Daten sicher sind. Das heißt so, da gibt es für Digitale, für Shops und sowas, gibt es tatsächlich den TÜV Nord, der prüft das, sind die Daten sicher. Was Fake-Profile anbelangt, also bei Parship haben wir diese Probleme nicht, weil wir tatsächlich ein paar Schwellen davor haben, wie beispielsweise den Test, der dazu führt, dass manche Leute nach 20 Minuten abspringen. Das ist sehr mühsam. Also für den Roman Scammer ist das ein sehr mühsames Unterfangen. Er fliegt auch relativ schnell raus und er hat einfach nicht so viele Chancen, weil eben auch die Kontaktaufnahme dadurch, dass keine Bilder da sind, nicht über die üblichen Dinge funktionieren, mit denen man jetzt normalerweise jemanden ködern könnte. Also sie kriegen natürlich mit einer Schar von schönen Fotos von attraktiven Frauen eine gewisse Anzahl von Männern immer in ein Datingportal und wenn die denen dann auch noch mal irgendwie ein Smiley schicken oder sowas, dann werden die vielleicht Mitglied. Das kann sein. Das funktioniert aber bei dem Angebot, für das ich zuständig bin, nicht so. Deswegen kann ich das dazu
vielleicht
nicht
die Frage
sagen.
Nach dem Datenschutz noch mal an dich weitergereicht. Könnte ich davon ausgehen, dass wenn ich Tinder-Nutzerin sein will, brauche ich ein Facebook-Profil. Wenn ich das nicht habe, kann ich nicht Tinder nutzen. Könnte ich daraus schon schließen, okay, also und wer Facebook nutzt, der interessiert sich ja eh nicht so für Datenschutz, dann wird das wohl bei den Leuten, die Tinder nutzen, auch nicht so sein?
Ich glaube, dass es auf jeden Fall Implikationen hat damit, wie mit den Plattformen umgegangen wird. Also zum Beispiel, dass es halt nicht diese Hemmschwelle gibt, zum Beispiel halt irgendwie sein eigenes Bild zu zeigen, was einfach total absurd wäre, wenn du das auf Tinder nicht tätest. Also dann ja. Irgendwie sich durch zigtausend Profile zu swipen, wo halt einfach kein Bild drauf ist, das macht einfach keinen Sinn. Also in dem Sinne wird einfach anders mit den eigenen Daten umgegangen sicherlich und die Anbieter, die Dating-Plattformen, die sind sicherlich auch zum gewissen Grad auch darauf angewiesen oder versuchen sicherlich auch viele tolle Daten zu sammeln. Also einerseits als Sozialwissenschaftler wäre es wahrscheinlich ein großartiges Tool, auf die Datensätze von OkCupid zuzugreifen. Also ich meine, so Scams, Spams, Betrüger, Phishing-Versuche etc., das gibt es natürlich. Und so die dunklen und skurrilen und bösen Seiten, die werden natürlich auch gut und gerne ausdiskutiert. Was da gehackt wurde, war Ashley Madison oder sowas. Das deckt natürlich auch auf, dass sich dubiose Gestalten auch auf solchen Plattformen rumtreiben. Aber an sich geht es da nicht um... Ich glaube, bei Online-Dating geht es ja nicht um Vertrauen, sondern es ist einfach eine...
Also steile These.
Nicht in dem Maße, einfach weil Online-Dating schon einfach zur Strukturierung der Kontaktanbahnungen so alltäglich und normal geworden ist. Also das ist etwas, was sich jetzt schon zumindest in den urbanen Ballungszentren normalisiert hat. Das gehört einfach dazu.
Wir hatten euch im Vorfeld so ein paar Fragen geschickt und du hast geantwortet, also ich möchte nochmal zurückkommen auf das Bild der romantischen Liebe. Du hast geschrieben, Parship konstruiert Bilder der romantischen Liebe, also Moni und Flo, haben wir eben erzählt. Okay, Cupid dekonstruiert. Wie denn? Was wird denn da auseinandergenommen?
Okay, Cupid macht, um diesen Vergleich zu Parship zu machen, also was du schon erzählt hast, das ist natürlich, das zieht ganz klar auf die Werbung, man verliebt sich alle 11 Minuten oder ein Single verliebt sich alle 11 Minuten auf Parship. Das zieht natürlich schon nochmal ganz stark darauf ab, so okay, hier ist das Versprechen, dass ihr gewisse Intensitäten und Gefühle und Emotionen und so eure Vorstellung von romantischer Liebe bekommen könnt. OkCupid tut das nicht, ist in dem Sinne sehr viel offener, auch was sexuelle Orientierung angeht. Da geht es nicht nur darum, bin ich Mann oder Frau und stehe ich auf Mann oder Frau. Daher bietet sich auch OkCupid auch nochmal sehr stark an für eine Gemeinde, die eher sich ausprobiert in nicht monogamen, polyamorösen Beziehungsformen.
Okay, also jenseits von Disney.
Wahrscheinlich so Subkultur-Disney vielleicht auch, keine Ahnung.
Jetzt gibt es ja aber eben für diese Zielgruppen, Nischen und so weiter, gibt es ja inzwischen auch die Parships und die Apps und so weiter. Also es gibt Minder, wenn ich Muslima bin, es gibt für alle möglichen religiösen Orientierungen, gibt es Plattformen für alle möglichen Fetische, für alle möglichen sexuellen Präferenzen, würdest du sagen, Miriam, und das ist auch gut so?
Ja.
Weil, aber Nachfrage, das bedeutet dann aber eben, es gibt zum Beispiel Vermittlungsplattformen für dicke Leute, dass auch niemand, der nicht dick ist, die Gelegenheit bekommt, diese Frau oder diesen Mann kennenzulernen. Also, dass sich alle schön in ihre Schubladen reinsortieren und sagen, ich stelle mich mal zu den Kleinen, ich stelle mich zu den Großen, die Dicken bitte nach da, die Dünnen nach da.
Ja, das ist tatsächlich schwierig. Ne? Aber ich glaube, das ist wirklich auch ein Extrembeispiel. Also ich finde generell irgendwie diese Minderheiten, die da irgendwie die Möglichkeit bekommen, eben auch zum Beispiel alleinerziehende Mütter oder Väter oder diverse, die eben nicht zum konservativen alten Dating kommen, die bekommen da eben eine gute Chance. Ob da dieses Schubladendenken oder dieses Bedürfnis von Menschen, so, also ich bin jetzt dick, also möchte ich
mal da.
Genau, ist vielleicht eine Möglichkeit, aber es ist irgendwie auch keine Pflicht, sich da irgendwie dann anzumelden. Aber kann ja auch auf mehreren Profilen angemeldet sein. Also es okay. ist ja nur eine Möglichkeit on top.
Meint die Psychologin Miriam Junge, die eine psychotherapeutische Praxis leitet. Kann unübersichtlich werden, wenn dann immer noch eine Möglichkeit obendrauf kommt. Ein Besucher meinte, ob es nicht eben auch langsam zu so einer Art Zwang würde, solche Plattformen zu besuchen. Also analog zur Entwicklung bei Facebook. Wenn da erstmal eine kritische Masse unterwegs ist, dann ist es schwierig, außen vor zu bleiben. Erik sieht das anders.
Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das würde ich für Facebook mit seinen, ich weiß nicht wie viel, zig Millionen Mitgliedern in Deutschland, vermutlich für bestimmte Altersgruppen eher bestätigen. Das kann ich bei Parship nicht bestätigen.
Aber nein. Kriegen nicht vielleicht Leute, die eben jemanden suchen, aber nicht finden, dann eben doch sehr oft den Rat, ja wieso, geh doch ins Netz, melde dich doch da an.
Ja, das kriegen sie bestimmt. Aber also wohin sie gehen, ist dann die große Frage. Und wenn die Entscheidung, wohin ich gehe, die treffen die meisten Menschen dadurch, dass sie fragen, wo warst du denn im Freundeskreis und wo warst du erfolgreich?
Dann fragte eine Besucherin, wo denn die Menschen über 60 daten. Die könne sie im Netz nirgends finden. Erik antwortet nochmal mit Blick auf seinen Arbeitgeber.
Bei Parship kann ich sagen, gibt es eine große Anzahl von Mitgliedern 50 plus bis 70, 80.
Ah ja.
Also das heißt, das ist tatsächlich auch, das ist auch ein großer Markt, weil früher gab es den Tanztee am Sonntag und da gibt es heute andere Möglichkeiten. Und es gibt allerdings auch extra Börsen, die sich wirklich direkt an die Zielgruppe 50, 60 plus wenden. Die gibt es auch.
Wie ist das bei OkCupid und bei Tinder?
Ich glaube, die größte Nutzergruppe ist die der 20- bis 35-Jährigen. Und ich glaube, das, was, also wenn man jetzt so marktmäßig rangeht, was in den letzten 10 Jahren sich verzogen hat, ist sozusagen die Erschließung der eher jüngeren Märkte. Wenn man sich so vorstellt, wer macht denn Online, also wenn man vielleicht die Frage vor ein paar Jahren gestellt hat, wer macht denn Online-Dating, denkt man sich ja, okay, die Verwitweten oder die einsamen Älteren, und die suchen dann halt so nach diesem klassischen Partner, um sozusagen noch den Lebensabend zu verbringen. Und das Online-Date oder das Date als doch relativ neue Praktik, die sich auch erstmal so hat etablieren müssen oder noch am Etablieren ist hier, die richtet sich eher an jüngere Generationen.
Sagt Martin Schienagel, der seine Masterarbeit zum Thema Dating digital geschrieben hat.
D-Radio Wissen. Hörsaal.
Ein Besucher brachte dann Apps ins Gespräch, die spielerischer ans Thema rangehen oder aber versuchen, ganz neue Strukturen zu etablieren. Also zum Beispiel eine App, die Dreier- oder Double-Dates vermittelt oder Bumble, eine App, bei der nur die Frau den ersten Schritt machen kann. Miriam Junge reagiert zurückhaltend.
Also mein erster Impuls ist irgendwie, dass das ja alles irgendwie noch viel schnelllebiger wird und irgendwie dieses Passing-Stranger-Konzept bekommt, dass man irgendwie versucht, wie als würde man jemandem in der Bahn begegnen, irgendwie die hochkomprimierten, schnellen Infos irgendwie in 45 Sekunden zu packen. Hauptsache, man gibt das perfekte Bild ab und dann verschwindet der andere womöglich oder nicht. Finde ich jetzt, es ist ganz schön Druck dahinter.
Naja, da werden halt artikulieren sich Bedürfnisse, die
ja,
durchaus, weder
das ist
da
auch
verständlich bislang beantwortet wurden.
Es trifft wahrscheinlich wieder diejenigen, also die das brauchen. Oder die das für sich, also ich finde es jetzt, ich habe es tatsächlich das erste Mal, dass ich davon höre.
Die letzten Fragen haben wir dann gesammelt. Eine Besucherin hat erzählt, sie entwickle gerade eine Dating-Show. In ihrem eigenen Umfeld höre sie aber immer nur dauernd und ständig das Wort beziehungsunfähig. Was denn die Experten davon hielten? Und ein Besucher meinte, er sei ja ganz optimistisch, dass die Apps und Plattformen letzten Endes dazu führten, dass die User mehr Klarheit über sich selbst erlangen. Also Partner hin oder her, Hauptsache Klarheit über sich selbst erlangen. Entweder weil sie stundenlang Fragebögen ausfüllen und sehr ernsthaft an die Sache rangingen oder aber weil sie sich eher oberflächlich und schnell klick-klick durch die Profile wischen und dabei etwas über sich lernen. Das ist natürlich eine phänomenale Abschlussfrage für unsere Runde und deshalb habe ich Erik erstmal die Frage nach der anscheinend grassierenden Beziehungsunfähigkeit gestellt.
Ich finde es eine spannende Beobachtung. Allerdings
Ich glaube die nicht,
weil ich glaube, dass das ganz viele Menschen zwar anspricht, aber das ist so, jetzt habe ich endlich eine Erklärung, Da fühle ich mich jetzt auch wieder einer Gruppe zugehörig. Also da ist auch wieder der Wunsch nach Bindung da. Und wenn es nur die Bindung ist zu anderen Menschen, die auch bindungsunfähig sind. Ja, ich glaube, dieser Wunsch ist schon da. Ich glaube schon, dass wir tatsächlich erleben eine Zunahme von Bindungsangst, von Angst vor Nähe, von Angst vor Verbindlichkeit, verbunden aus diesem Eindruck, wenn ich mich falsch binde, verpasse ich für den Rest meines Lebens was ganz, ganz Großartiges. Nämlich das, was ich überall sonst in den Filmen sehe. Deswegen muss ich auch warten, dass es wirklich so toll wird, wie ich das ist, wie in diesen Filmen. Deswegen kann ich mich nicht vorher binden und ich muss noch mal gucken, ob da nicht doch noch was Besseres ist. Und natürlich, weil ich das Beste will, muss ich mich selbst optimieren, um da mithalten zu können. Da ist schon ein Kreislauf und eine Dynamik. Ich kann nicht sagen, ob die durch Online-Dating provoziert wird. Ich glaube eher, dass wir sie dadurch nur noch stärker sehen.
Was würdest du sagen aus deiner Praxis?
Ich glaube auch, dass man das stärker sieht dadurch. Aber ich habe auch irgendwie in meinem Umfeld die Erfahrung gemacht, dass vor allem irgendwie diese Fluchttendenz irgendwie oder diese Beziehungsangst, ich würde auch nicht Beziehungsunfähigkeit sagen, vor allem irgendwie so in den ersten 2-3 Monaten eben passiert. Und wenn dann irgendwie diese nächste Hürde von diesem, wir sind verliebt, irgendwie die ganzen Schmetterlinge sind noch da, dann irgendwie zu einer... diese hormonelle Stress, das Stresslevel geht runter, es geht irgendwie dann ins Verliebtsein und in die Liebe. Wenn da die Konfliktbereitschaft da ist und irgendwie auch die Bereitschaft, irgendwie wirklich sich einzulassen, dann ist diese Tendenz irgendwie dieser Beziehungsangst nicht mehr da. Aber das ist, glaube ich, ein Konflikt der erstens Verfügbarkeit, in den ersten Monaten zu sagen, es gibt da bestimmt noch jemand anders, ist vielleicht ein bisschen zu schwierig jetzt, es passt gerade nicht so gut. Und wenn man dann wirklich den Mut hat, irgendwie noch eine Phase weiterzugehen, zu sagen, so, na komm, gucken wir mal, ob es nicht doch irgendwie passen könnte, dann besteht wirklich die Chance, langfristig da die Beziehungsangst zu bekämpfen, wenn man richtig kommuniziert.
Okay, also die Coaches hier meinen, steht so im Raum, lässt sich aber überwinden, fasse ich mal so zusammen. Also eine Nachfrage würde sich dann schon empfehlen, wenn mir einer sagt, du, sorry, ich bin gerade nicht so weit. Dann könnte ich schon noch mal nachfragen, woran das denn wohl liegt.
Ja. Okay. Nach der Bindungstheorie könnte man sagen, es ist ein vermeidender Bindungstyp. Und das andere ist, zieht normalerweise ängstliche Bindungstypen an. Die beiden kommen gerne zusammen, kommen aber nicht gut auf Dauer zusammen.
Richtig.
Ja. Also das ist einfach, und das ist jetzt auch nicht ein Modell, das irgendwie neu ist, sondern das gibt es auch schon ziemlich lange.
Und deine Frage war, sind diese ganzen Tools, wie wir sie hier besprochen haben, in ihrer Unterschiedlichkeit letztlich nicht, ein Spiegel, also Hilfe zur Selbsthilfe. Ich habe vorhin Nina Wagner zitiert, die ganz viel bei Tinder war und dann sagte, habe ich keinen Bock mehr drauf, andere Leute finden nach heute Abend vielleicht, oh, sollte ich unbedingt mal ausprobieren. Und alle lernen dabei was, wenn nicht über die Menschen, denen sie dort begegnen, dann über sich. Würdet ihr dem zustimmen, also quasi diesem optimistischen Fazit?
Ja, also ich finde, im ersten Schritt erhöht es auf jeden Fall die Selbstreflexion. Man muss wirklich über sich nachdenken, was man von sich preisgibt, was man will und was man nicht will. Ob das dann wirklich in der Beziehung noch so diese Rolle spielt, das würde ich im ersten Moment gar
nicht
sagen.
Ich glaube, dir ging es auch gar nicht um die Beziehung, sondern erstmal darum, dass der einzelne Mensch an seinem Endgerät was über sich erfährt, ob das mit der Beziehung dann funzt oder nicht.
Zumindest bringt es ihn dazu, mehr über sich nachzudenken.
Was würdest du sagen, Martin? Hilfe zur Selbsthilfe? Oder erkenne dich selbst?
Also an sich ändert sich ja nichts an den biochemischen Prozessen und psychologischen Prozessen, wenn man sich verliebt. So.
Das ist ich glaube, ihm geht es gar nicht
genau,
darum, dass das Liebe oder Nähe ermöglicht wird, sondern nur lerne ich was über mich.
Ich glaub,
und jetzt die kurze Antwort.
Ich glaube, es sagt noch mehr aus über die Gesellschaft, in der wir sozusagen uns befinden, in dem Sinne, dass wir uns natürlich auf einmal viel mehr damit selbst konfrontieren müssen, okay, mit dem Online-Dating-Markt radikalisiert sich irgendwie diese liberale Idee der Wahlfreiheit, der Konsumiermöglichkeiten.
Also er möchte doch lieber auf die Gesellschaft gucken. Dann gucken wir mit dir, Erik, nochmal auf den Einzelnen. Die Einzelne, funktioniert das so? Kann ich, selbst wenn am Ende überhaupt keine Beziehung und kein fröhlicher Lebensabend für mich rausspringt, vielleicht aber mit diesem Sachverhalt meinen Frieden machen, was über mich selber erfahren?
Ich glaube, das ist eine Frage der einzelnen Persönlichkeit. Es wird Menschen geben, die sind dadurch euphorisiert und machen noch mehr und glauben, sie lernen was über sich. Es wird andere geben, die sagen, ich gehe lieber auf eine Party und merke dann, ob jemand sich nach 2 Minuten rumdreht und zum nächsten geht und mit dem weiterredet. Oder ob ich dann tatsächlich sage, ich habe die Möglichkeit, hier Menschen kennenzulernen, denen ich sonst nie begegnet wäre und denen ich auch gerne begegnet wäre und gerne begegnen werde. Und vielleicht macht das mit mir tatsächlich auch einen kommunikativeren Menschen. Aber das ist, glaube ich, eine Frage der eigenen Persönlichkeit.
Bringt mir die Nutzung von Dating-Apps und Plattformen mehr Selbsterkenntnis? Ich fasse die drei Antworten, die wir eben gehört haben, mal so zusammen. Ja, nein und vielleicht. Liegt also letzten Endes natürlich wieder mal, wie soll's denn anders sein, bei uns selbst, was wir draus machen. Also in diesem Sinne, macht was draus. Katja Weber wünscht euch noch einen schönen Abend, allein, zu zweit oder eben so, wie ihr das wollt. Tschüss.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.